Guten Morgen, ich freue mich heute Morgen hier bei euch zu sein mit der Fortsetzung unserer Genesis-Reihe. Wir sind im 1. Mose, letzte Woche die Schöpfung und diese Woche geht es weiter mit der Schöpfung des Menschen, mit der Berufung des Menschen und ja, wir haben einiges vor. Ich erinnere auch an die Bibel hinten, wenn wir so lange Texte vor uns haben, kann es eine Hilfe sein, wenn man das wirklich vor sich hat. Nachschauen kann, also wer noch eine Bibel braucht oder Smartphone hilft auch oft. Wir steigen gleich ein in den Text und lesen 1. Mose Kapitel 1 ab Vers 25. Es überschneidet sich auch ein bisschen zum letzten Mal. Und Gott sprach, Moment, jetzt muss ich mich orientieren, genau, Vers 26, Entschuldigung. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf sie ihn und schuf ihn als sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, siehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf der Erde und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das war ja letztes Mal. Gell? Da war das Abend und Morgen der sechste Tag und jetzt springen wir ein paar Verse. Da kommt der Ruhetag, das hat der Jörg ja schon letztes Mal auch gemacht. Dann geht es hier weiter im Kapitel 2. Vers 4, es war zu der Zeit, so wie eine andere Übersetzung, dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Und es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Himmel und Erde machte und alle die Sträucher auf dem Feld waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber der Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus der Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dann geht es ein Stück weiter. Der Text beschreibt den Garten auch geografisch mit ein paar Aspekten. Das lassen wir heute aus, das wird viel zu viel. Wer da Interesse hat, der kann da viel Material finden. Roger Libby hat da sicher viele Vorträge dazu gemacht. Wir springen ein bisschen im Text. In Vers 9. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten im Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann kommt eben dieser geografische Text. Vers 15 geht es weiter. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Letzter Abschnitt. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männe nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Lieber Herr Jesus, danke für dein gutes Wort. Schließest du uns auf, dass es uns zum Segen wird. Amen. Und siehe, es war sehr gut. Da knüpfen wir an ans letzte Mal. Die Genesis-Reihe, man könnte auch drüber schreien, back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Wir dürfen hier einen Blick tun in die Urschöpfung, in die Urberufung des Menschen. Wie hat Gott es von Anfang an gemacht? Und das ist ein sehr großes Vorrecht, dass wir das anschauen dürfen. Nur so können wir viele Dinge verstehen, einordnen, für uns begreifen, wenn wir die ursprünglichen Ordnungen Gottes anschauen und verstehen lernen. Wie sind wir als Mann berufen? Wie sind wir als Frau berufen? Wie ist es mit der Ehe? Um nur einen Aspekt zu nennen in diesem Text. Wir leben in einer sich schnell wandelnden Zeit, gefühlt so schnell wie noch nie, wobei ich lebe auch erst ein paar Jahrzehnte, vielleicht war es ein andermal anders, aber gefühlt rasend schnell. Und der Wandel wird sehr stark von einem Zeitgeist angeleitet, der sich in vielen Dingen ganz stark entfernt hat von diesen ursprünglichen Ordnungen Gottes. Das ist interessant, da hilft oft auch nicht ein Blick in die Vergangenheit. Manchmal sagt man ja, früher war alles besser und die Werte früher und... Aber Vorsicht! Früher war nicht alles besser. Früher wurden Gottes Werte, die waren vielleicht in unserem Volk zu früheren Zeiten mehr bekannt, aber sie wurden auch gehörig pervertiert. Denkt an manche Zeiten, wo Frauen unterdrückt wurden. Woher kommt die Emanzipationsbewegung? Von schrecklicher Pervertierung der Ordnungen Gottes. Also nicht immer ist der Blick zurück der bessere. Dann folgten Generationen, die haben die Ordnungen Gottes herunterradiert bis zur Unkenntlichkeit, und heute haben wir eine Generation, die ersetzt sie. Oder sie versucht es zumindest. Das merkt man, wenn sie sprechen davon, das alte Familienmodell, das gilt nicht mehr. Also, es wurde pervertiert, es wurde herunterradiert, es wird versucht, es zu ersetzen. Das ist für uns alles nicht relevant. Wir dürfen den Blick in die Schrift zu den Wurzeln wagen und dürfen lernen, was ist das, was Gott gemacht hat. Und das ist was Befreiendes, weil wir müssen uns nicht von den Strömungen dieser Welt hin und her treiben lassen. Wir dürfen gewisse Schlüsse ziehen aus dem Wort Gottes. Und so schauen wir uns heute einfach mal ein paar Aspekte aus dieser Urberufung des Menschen an. Der Mensch geschaffen als Ebenbild Gottes. Der Mensch berufen als Herrscher über die Erde und die Tiere. Der Mensch geschaffen und berufen als Mann und als Frau und berufen in die Ehe. Der Mensch berufen zur Fruchtbarkeit. Der Mensch berufen zur veganer Ernährung. Sind wir mal gespannt, ob ihr euch nachher noch an den Mittagsessentisch traut. Der Mensch berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Ja, fangen wir an mit dem Ebenbild. Gott sagt, geschaffen als ein Bild, das uns gleich sei. Was macht denn diese Ebenbildlichkeit aus? Da ist die Rede von einer Ähnlichkeit, von einer Repräsentanz des Menschen. Was macht das aus? Und in der Bibel erfahren wir einiges über diese Ebenbildlichkeit des Menschen gegenüber Gott, über dieses ursprüngliche Wesen, in dem wir erschaffen sind. Da schauen wir mal rein in Epheser 4. Vers 22 bis 24, da steht, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Und hier im Kolosser 3, was Ähnliches, nun legt aber auch das alles ab, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Der alte Mensch. Davon spricht die Bibel hier. Der alte Mensch, der gefallen ist unter die Sünde, das hören wir dann in den nächsten Wochen, der Sündenfall, mit dem sind wir alle gut bekannt. Der alte Mensch, das spürt unsere Umgebung praktisch täglich an uns ab, den alten Menschen. Das, was wir hier lesen, das ist nicht mehr die Urschöpfung, das ist nicht mehr das sehr gut. Da ist was dazugekommen. Die Sünde ist ins Leben gekommen mit dieser Urkatastrophe, dass die Sünde kam und praktisch alles zerstört hat. Aber Gott findet sich nicht damit ab. Er spricht vom alten Mensch. Nur aus einem Grund. Gott macht aus alt neu. Gott will aus dir, dem alten Menschen, einen neuen Menschen machen. Und das sehen wir, wenn wir den zweiten Teil der Verse ansehen. Hier links im Epheser: Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Die Erneuerung, das ist eigentlich ein punktuelles Ereignis, nämlich der Moment, wo du sagst, ja, Jesus, du bist der Herr meines Lebens, deine Bekehrung, die Erneuerung, und zieh den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Merkt ihr was? Den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Der alte oder der ursprüngliche, ebenbildliche Charakter. Und im anderen Vers: Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen. Und jetzt kommt's: Der erneuert wird. Das ist ein Prozess, der in dir beginnt. Wenn du Christ wirst, dann beginnt ein Prozess in dir, der dich erneuert zum ebenbildlichen Wesen. Der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, da steht's, der ihn geschaffen hat. Also ist doch schön zu sehen, Gottes Plan ist, trotz dieser Katastrophe der Sünde, den Menschen wieder zurückzuführen in seine ursprüngliche Bestimmung als Ebenbild Gottes. Und das ist verschüttet in unserer alten Natur, in unserem alten Menschen. Gott macht aus uns neue Menschen. Ja, und das hat auch was mit unserer Umgebung zu tun. Die Bibel, Die Bibel warnt uns da an einer Stelle ganz drastisch eigentlich. Da spricht die Bibel über die Zunge. Die Zunge kann kein Mensch zähmen, das aufrührerische Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Also da kommt auch wieder diese Ebenbildlichkeit raus. Mit der Ebenbildlichkeit trägt jeder Mensch eine große, große Würde mit sich herum. Eine Würde, die ihm niemand nehmen kann. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir diese Würde nicht verletzen. Ja, die Ebenbildlichkeit. Es gibt ja auch den Begriff die Krone der Schöpfung. Das finde ich tatsächlich vor dem Hintergrund einen sehr schwierigen Begriff. Es würde ja heißen, von allen Geschöpfen und Tieren, die Gott geschaffen hat, ist der Mensch halt das Krasseste. Das sagt es ja aus, die Krone der Schöpfung. Die Krone sitzt da nur oben auf irgendwas drauf. Aber ich finde, das ist viel mehr hier. Wenn Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, dann ist es nicht einfach nur eine hierarchische Einordnung, die Tiere und dann irgendwo der Mensch, sondern ist das was, eine völlig andere Würde, einen völlig anderen Stand, den Gott uns hier gegeben hat. Der Mensch berufen zum Ebenbild Gottes. Kommen wir zur zweiten Urberufung hier in diesem Text. Der Mensch berufen als Herrscher über Erde und Tiere. Da schauen wir in den Text rein. Gott spricht: Lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde, über alles Gewirr, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer. Herrschen und untertan machen. Da steht was von Regieren, von Herrschen, von Unterjochen tatsächlich in der Wortbedeutung, von Knechtschaft und Unfreiheit, in der die Schöpfung ist gegenüber uns. Also Gott setzt von Anfang an einen ganz klaren Unterschied. Wir als menschliche Wesen sollen über die anderen Geschöpfe und über die Erde herrschen. Vor einiger Zeit haben wir daheim diskutiert über den möglicherweise sinkenden Wohlstand in Deutschland. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Naja, egal, dann gehen wir halt wieder auf den Acker, wenn es schlechter wird. Dann hat meine Frau interessant geantwortet und hat gesagt: Ja, Moment, aber wir sind doch berufen zum Herrschen. Dann habe ich gedacht: Ja, interessant. Die Berufung Gottes für uns Menschen, über diese Erde, über die Tiere und Wesen zu herrschen, heißt nicht, dass wir ja, in der Armut herumkrebsen, sondern heißt, dass wir die Erde, von der Erde leben, sie regieren, sie entwickeln, uns technisch entwickeln, uns weiterentwickeln, Wohlstand ermöglichen. Also ein Herrscher, der ordnet sein Land, dass es Fortschritt macht, dass er gut davon, dass das Land gut leben kann, dass es dem Volk gut geht und ihm selber geht es auch gut. Das ist keine Berufung zu einem reinen Überlebenskampf, in die wir gerufen sind. Und da werden ja heute manchmal Stimmen laut, die am liebsten alles zurückentwickeln würden. Und da müssen wir aufpassen. Wir sind berufen zum Herrschen über die Erde. Ist interessant, in Kapitel 2, Vers 5 sind wir auch über den Vers gestoßen. Und der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das Wort bebauen, das ist eigentlich das Wort arbeiten. Tun, arbeiten und tun. Also wir sollen arbeiten auf und mit der Erde. Dazu sind wir berufen. Also nicht als Knechte arbeiten, sondern als Herren über der Erde. Also wir sollen nicht als Knechte die schuften, nur die tun das, was man ihnen sagt. Aber die Herren über die Erde, die arbeiten mit der Erde, entwickeln sie verantwortungsvoll. Auch hier dürfen wir gespannt sein, was der Sündenfall mit der Qualität unserer Arbeit macht. Aber das ist ein Thema, das kommt dann in den nächsten Wochen. Ganz interessant, hier steht ja auch bewahren. Gottes makelloser Garten Eden, den er gepflanzt hat. Eine Schönheit, eine reine Schönheit. Der Vers wird ja oft aufgegriffen mit Aufruf zum Umweltschutz oder zu nachhaltigem Handeln. Und ja, natürlich, Gottes Schöpfung ist bewahrenswert. Aber so wie ich das verstehe, ist das nicht weit genug gedacht, wenn man diesen Vers dafür hernimmt, denn das sagt Gott dem Menschen, der in den Garten Eden gepflanzt ist. In diesen schönen, makellosen Garten, voller reiner Schönheit, ohne die Sünde. Und dann kommt der Sündenfall und die Sintflut und der Garten Eden ist weg. Und dann kommt wieder diese Berufung. Aber es ist erstaunlich. Das habe ich ja neulich entdeckt. Da steht dann nur noch, und er beruft den Menschen, die Erde zu bebauen. Punkt. Von bewahren ist keine Rede mehr. Das muss man natürlich aufpassen. Natürlich müssen wir unseren Acker bewahren. Wenn wir den nicht bewahren, können wir nicht mehr davon leben, weil dann kann man das Zeug nochmal essen. Und natürlich steckt in dieser gefallenen Schöpfung noch so viel von der Schöpfung Gottes, dass ich aus Ehrfurcht natürlich sie sorgfältig behandeln werde. Aber wir merken einen Unterschied. Dieser ursprüngliche Garten Eden, der ist weg. Es ist eine gefallene Schöpfung mit einem Endlichkeitsdatum. Die Bewahrung für alle Ewigkeit ist nicht mehr unser Auftrag. Das ist auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass wir hier nicht falsch verstehen, das Bewahren falsch verstehen. Wir wissen als Christen, diese Erde ist ein verfluchter Ackerboden, ist endlich. Wir müssen hier nicht so handeln, dass es in alle Ewigkeit bewahrt wird. Menschen, die das nicht wissen, die stehen unter diesem Druck. Den haben wir nicht. Ja, berufen zum Herrschen über die Erde, über die Tiere und berufen zum Arbeiten. Der Mensch berufen als Mann und Frau. So, wow, ein Riesenthema. Und berufen in die Ehe. Können wir auch heute sicher nicht in alle Tiefe behandeln. Aber das ist gerade in unserer Zeit ganz spannend, weil da sehen wir das ganz gut, wie früher pervertiert wurde, wie herunterradiert wurde und wie heute Bestrebungen sind, es einfach zu ersetzen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die Dinge an, die hier in der Urgeschichte gezeigt sind. Und vor allem in diesem zweiten Schöpfungsbericht. Wir haben das ja vorhin gelesen, letzte Woche der erste Schöpfungsbericht. Und dann setzt der Text ja nochmal an. Und da gibt es alle möglichen wilden Theorien, warum jetzt das ein zweiter Bericht ist und wer den wieder geschrieben hat. Also ich habe das ein bisschen nachgeschaut, was da so gedacht wird und konnte nur staunen. Weil für mich ist es so offensichtlich, dass Gott hier nochmal ansetzt, um ins Detail zu gehen. Um uns wichtige Prinzipien und Konzepte zu zeigen, die er in der Schöpfung eingebaut hat, damit wir sie verstehen können. Wir lesen nochmal hier, es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Himmel und Erde machte, also Gott setzt hier nochmal an im Text, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, Klammer auf, aber der Samen war da, und das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen, denn der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute, aber ein Strom stieg aus der Erde und drängte alles Land Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also Gott merkt, zwei Dinge fehlen. Erstens das Wasser, zweitens der Mensch. Und das ist interessant. Die Schöpfung, die Vegetation, die ist gemacht, um bebaut zu werden. Die Vegetation ohne die Anwesenheit des Menschen, der da drin aktiv ist, scheint für Gott gar keinen Sinn zu ergeben. So steht es hier im Text. Es fehlt der Mensch, der die Erde bebaut. Das ist für ihn irgendwie eine Voraussetzung, dass er es überhaupt anfängt wachsen zu lassen. Vorher ergibt es gar keinen Sinn. Was für eine Ehre für uns, dass Gott uns so beruft. Dass Gott nicht sagt, boah, die Pflanzen, das ist schon alles so krass. Ja gut, der Menschen gibt es halt auch noch. Nee, die Pflanzen gibt es nur, weil es den Mensch gibt. Sonst hätte gar nicht Gott wachsen lassen. Das bringt gar nichts. Gott will eine Erde bebaut durch den Menschen. Also er tut diese beiden Dinge. Er bringt das Wasser irgendwie, entweder ist mal von Nebel oder von einem Strom, die er rede, ist das Grundwasser, ich weiß es nicht. Und er formt wie ein Töpfer den Körper des Menschen aus Staub, wie aus dem Nichts. Und dann ist erstmal dieser tote Körper da, Materie. Ich war diese Woche auf zwei Beerdigungen. Da wird es ja so deutlich, dass das Ganze wieder zurückgeht zum Staub. Aus Staub bist du gemacht, zu Staub sollst du werden, sagt Gott in der Bibel. Aber dann kommt noch was dazu. Da ist der Körper. Und jetzt, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde, der Körper ist da. Und jetzt, er blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Also, zum toten Körper kommt der Lebensodem Gottes und der wird nicht mehr zu Staub. Der bleibt ewig. Schön. Der Mensch ist geschaffen und lebt und Gott schafft weiter. Ein Garten wird gepflanzt, ein abgegrenztes Stück Land, der Garten Eden. Er setzt ihn hinein, ist ja alles beschrieben im Text. Und der Adam bekommt sein erstes Projekt, eben diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und dann, ganz interessant, dann spricht Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Oder eine Hilfe, die ihm gegenüber ist, steht da auch im Text. Also, beim Mann fehlt was. Dem Mann fehlt was. Der Mann muss ergänzt werden. Der Mann braucht Hilfe. Der Mann braucht ein Gegenüber. Ihr lieben Männer, lasst es mal sacken. Was Gott hier über dich und mich sagt, dir und mir, liebe Männer, ich spreche jetzt an, uns fehlt was. Das ist übrigens bei den Frauen nicht gesagt, als sie geschaffen wurden. Uns ist nicht gut was mit uns, es ist was nicht gut. Lass das mal sagen. Wer denkt, ich komme schon selber klar und das tun Männer. Ich komme schon klar, ich bin ja stark. Der denkt nicht weit genug. Uns fehlt was. Wer denkt, ich komme schon selbst zurecht, der ist tatsächlich auf dem Holzweg. Gott denkt da ganz anders. Der Mann braucht Hilfe. Und jetzt wird es interessant. Der Adam ist schwer beschäftigt, Gott kommt gleich mit dem nächsten Projekt. Tiere benennen. Gott macht die Tiere aus der Erde und die Vögel und die Tiere und bringt sie zum Menschen, dass er guckt, wie er sie benennt. Also das ist die Beauftragung des Adam hier. Die gehen alle vorbei, Giraffen, Elefanten, Nashörner, aber da spricht den Adam nichts an. Die gucken den alle an. Es wurde keine Hilfe gefunden bei diesen ganzen Geschöpfen. Ich denke, Gott war sich da völlig im Klaren darüber, dass da keine Hilfe kommt. Und wusste auch von Anfang an, dass der Adam, dass dem was fehlen wird, das ist ihm nicht plötzlich aufgefallen. Weil Gott ein kommunikatives Wesen ist. Deswegen hat er den Menschen auch so geschaffen, nicht als Einzelding, sondern als eine Dualität. Und jetzt lässt Gott den Adam einschlafen, nachdem das alles nichts geholfen hat mit den Tieren, und nimmt etwas vom Mann, von seinem Material, um was daraus zu schaffen. Manche Ausleger sagen auch, ja, deswegen fehlt dem Mann auch was, weil ihm was genommen wurde. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch mit den Stammzellen im Knochenmark zu tun. Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch nicht so wichtig, aber es ist ganz klar, hier entsteht nicht eine weitere Variation des Mannes. Hier entsteht was Neues, was vorher nicht da war, was vorher nicht gut war. Eine Ergänzung, die vorher nicht da war. Eine Hilfe für den Mann, etwas, das gefehlt hat, die Frau. Das, was ihm gefehlt hat, das bekommt er jetzt durch die Frau. Und liebe Männer, ich spreche nochmal euch an, die Frau ist die Hilfe, die Gott für dich geschaffen hat. Das, was dir fehlt, bekommst du durch die Frau. Deshalb, ihr Ehemänner und die es noch werden wollen oder noch werden dürfen, tretet in diese Berufung bewusst ein. Das müsst ihr auch leben. Suche diese Hilfe und nimm sie in Anspruch. Was heißt denn das? Höre auf deine Frau. Also nicht gehorche ihr. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber höre auf sie. Hör mal zu, was sie sagt. Was ihre Meinung ist zu den Dingen in deinem Leben. Was sie dir rät. Lass sie die Hilfe deines Lebens sein, niemand anders. Natürlich kann man sich woanders helfen lassen, aber da ist dein erster Bezug, dein erster Bezug. Mach nicht dein Ding ohne deine Frau. Wie kann sie dann deine Hilfe sein? Mach gemeinsame Sache mit ihr. Das heißt natürlich nicht, dass du nichts mehr allein tun darfst. Aber lass sie Teil deines Lebens sein, Anteil haben an deinem Leben, sonst gehst du an der Hilfe, die Gott dir gegeben hat, vorbei. Und das wäre Katastrophe für dein Leben. Ja, was braucht denn der Mann für eine Hilfe? Ja, er muss zu einem richtigen Mann werden nach Gottes Bild. Und das heißt vor allem, er muss lernen, Verantwortung zu übernehmen. In der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Ja, was bedeutet denn das dann für die Frau, Hilfe zu sein? Zwei Punkte. Erstens, auch du, lebe in deiner Berufung. Stell ihm deine Hilfe zur Verfügung. Und das heißt vor allem erstmal, bete, dass du das sein kannst. Wow, was für eine Aufgabe für euch Frauen, Hilfe zu sein für eure Männer, das Richtige zu raten, das Richtige zu sagen und zu tun zur rechten Zeit. Wow, das ist eine Aufgabe. Ich glaube, das kann man nur durch den Heiligen Geist. Bete, dass der Heilige Geist dich leitet, dass du Weisheit hast, deinem Mann zu raten, dass du weißt, wie und was du ihm sagen sollst, wie du ihm helfen sollst. Übrigens, das heißt auch, Vorsicht, liebe Frau, überhebe dich nicht über deinen Mann in dieser Aufgabe, in die du reingestellt bist. Frauen sind ja ausgestattet mit viel mehr Intuition als Männer. Die wissen schneller und präziser, was jetzt dran ist. Die Männer nicht, die müssen da schon mal ein bisschen drüber nachdenken, bis ihnen Dinge klar werden. Und das ist genau die Schwäche der Frau, die in dieser Aufgabe drin liegt. Du bist berufen zur Hilfe und du weißt schneller, was jetzt dran ist. Und dann bist du in der Gefahr, deinen Mann zu überfahren. Und schaut, genau deswegen spricht der Paulus das an, weil das eine geschlechtsspezifische Schwäche der Frau ist. Durch die Intuition, die ihr gegeben ist, steht sie in der Gefahr, sich über ihren Mann zu überheben. Und damit dieses Prinzip Gottes, das er hier geschaffen hat, nicht umgedreht wird und plötzlich die Frau an der ersten Stelle steht und ihren Mann führt, sagt der Paulus das der Frau als Warnung, pass auf, mit dieser Gabe, die dir gegeben ist, geh weise um. Überhebe dich nicht über deinen Mann. Gib ihm deine Hilfe, aber überhebe dich nicht. Erster Punkt, lebe in deiner Berufung und bete dafür, dass du das kannst. Und der zweite Punkt, prüfe, wie du lebst. Mit dem, was du tust, was du beruflich tust, was du tust. Überlege, ist das, was ich tue, eigentlich, passt es zu meiner Berufung oder hindert es in irgendeiner Form, dass ich meinem Mann eine Hilfe bin? Riesenthema, überlegt, wie es bei euch in eurem Leben aussieht. Aber ich denke, wir haben hier einen Maßstab, einen Prüfstein für uns. Wie lebe ich? Ich sehe hier übrigens kein Plädoyer gegen die Berufstätigkeit der Frau. Aber durchaus die Frage, kann das ein Hindernis sein, dass ich meinem Mann eine rechte Hilfe sein kann? Jetzt zu den Männern. Der Fakt, dass wir zum Haupt berufen sind, soll uns nicht zu Herrschern machen. Ist auch oft pervertiert worden in der Geschichte. Diese Berufung sollen wir nicht eigensinnig oder eigennützig, selbstsüchtig ausnutzen. Auch hier liegt eine geschlechtsspezifische Schwäche des Mannes. Deswegen sagt der Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen mit einer Hingabe, die sich selbst aufgibt, selbst aufopfert, weil Jesus selber wird als Beispiel genommen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, der alles für sie hergegeben hat. So liebt eure Frauen. Also Jesus ist da der Prototyp für uns Männer. Selbstlos lieben und auch zu ehren. Der Petrus sagt auch, gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren alle Ehre. Also lieben und ehren ist die Warn oder das Mittel für den Mann, damit er nicht seine Schwächen auslebt und über die Frau herrscht. Ja, seht, diese umkämpften Passagen im Neuen Testament, so viel wird darüber diskutiert, so viel wird sich daran gerieben. Aber ohne dass wir in den ersten Mose, in Genesis reinschauen, können wir das gar nicht verstehen. Und der Paulus macht es ja genauso. Der beruft sich auf diese Texte. Und sehr interessant, oft wird ja so auf den Kontext über die Römer und die Griechen geschaut bei diesen Stellen. Und man vergisst ganz, dass der Paulus sich aber hier drauf beruft, auf eine völlig vorkulturelle Zeit. Zurück zum sehr gut Gottes. So hat er es geschaffen. Die Berufung des Mannes ist, seine Frau selbstlos zu lieben und zu ehren. Ja, übrigens noch ein kleiner Hinweis vom Herrschen. Hören wir bestimmt auch die nächsten Wochen. Nach dem Sündenfall passiert was Schlimmes. Da kommt eine schwere Last auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Da kommt ja das rein, du wirst, er wird über dich herrschen und dein Verlangen wird nach ihm sein. Da kommt was ganz Ungutes in die Beziehung zwischen Mann und Frau rein, womit wir alle zu kämpfen haben. Deswegen ist auch die Beziehung zwischen Mann und Frau so oft so umkämpft, weil da einfach eine Last drauf liegt nach dem Sündenfall. Und wir sind berufen, auch da rauszutreten mit Hilfe des Heiligen Geistes und des Neuen Testamentes und geisterfüllt zu leben in unseren Beziehungen, damit wir nicht an dieser Last zerbrechen, wie es viele Ehen tun. Die Ehe steht unter Druck, und zwar seit dem Sündenfall. Und das Herrschen und die Abhängigkeit, die Leidenschaft, das Ungute, das ist da reingekommen. Ja, der Adam erkennt seine Frau als Gegenüber, kommt so ein richtiger Freudenausruf. Schön. Übrigens, er erkennt das Ebenbild der Frau. Gott erkennt in dir sein Ebenbild. So wie der Adam ausruft über seine Frau, das ist ja mein Ebenbild, so sieht dich Gott auch. Nur so als kleiner Rand. Bemerkung. Und dann noch zuletzt zu dem Thema, das Verlassen. Dann steht hier noch, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ja, warum ist denn jetzt das so wichtig, dass das hier steht in diesem Text? So ein Randthema. Und warum soll der Mann seine Eltern verlassen? Warum eigentlich nicht die Frau? Ja, Gott verleiht hier einfach seiner Ordnung nochmal Nachdruck und stellt sicher, dass sie funktioniert. Wer war denn bis zur Ehe die Hilfe oder der Schutz, die Beratung des Gegenüber für den Mann? Ja, natürlich die Eltern im Regelfall. Und Gott stellt sicher, dass die Ehe richtig funktioniert, muss der Mann seine Hilfe wechseln. Wenn der Mann die Stellung zu seinen Eltern, die er bisher hatte, nicht beendet, dann hat seine Frau gar keine Chance, ihm eine Hilfe zu sein. Das wird nicht funktionieren. Die Ehe, die Gott geschaffen hat, wird nicht funktionieren. Das wird ein Krampf werden. Der Platz ist schon besetzt für die Hilfe der Frau. Das ist für jede Ehe was unglaublich Wichtiges. Deswegen steht es auch hier in den Schöpfungstexten. Nicht mehr die Eltern, sondern die Frau ist die wichtigste Person im Mann des Lebens. Eltern, die ihre Kinder nicht loslassen, können eine schwere Belastung für eine junge Ehe sein. Männer, die ihre Eltern und speziell auch ihre Mutter nicht im guten Sinne verlassen, natürlich, sie sollen sie ehren weiterhin, aber sie sollen sie verlassen innerlich, dass sie nicht mehr ihre Hilfe ist, belasten ihre Ehe. Ja, Mann und Frau berufen in die Ehe, aber was ist jetzt eigentlich mit den Alleinstehenden? Lasst mich da einfach ganz kurz noch ein wichtigen Vers sagen. Es gibt Menschen, die sind berufen zum Alleinsein. Es gibt Menschen, die führt Gott nicht in die Ehe. Ja, und was ist mit denen? Und da möchte ich euch einfach zusprechen, die haben ja Jesus. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Die Beziehung zu Jesus ist der Ausgleich. Der Mensch, berufen zur Fruchtbarkeit, müssen wir ein wenig schneller drüber gehen, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Also Gott segnet sie als Mann und Frau und das Resultat dieses Segens ist die Fruchtbarkeit, die Kinder. Das ist übrigens ein starker Hinweis darauf, dass wir gleichgeschlechtliche Ehen nicht segnen können, weil Gott diesen Segen verbindet mit Kindern. Gott segnet die Ehe aus Mann und Frau. Und Kinder sind eine Gabe Gottes, wissen wir aus Psalm 127, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Auch so ein wichtiger Punkt, das festzuhalten, denn wie oft ist auf dieser Erde die Rede von der Überbevölkerung? Und das ist mir erst vor ein, zwei Jahren mal aufgegangen, was für eine wieder göttliche Rederei. Als ob das die Anzahl der Menschen auf dieser Erde die Probleme sind, die wir haben. Als ob das so wäre. Jeder Mensch, von Gott geschaffen, ist im Willen Gottes geschaffen. Führt jetzt ein bisschen zu weit, in die ganzen Bibelstellen reinzugehen, aber er will jeden Menschen, er schafft jeden Menschen aus Willen, er ist in jedem Mutterleib am Werk. Er schafft jeden Menschen zu seiner Ehre und beruft sie alle, errettet zu werden. Jeder Mensch ist gewollt und es ist eine große Schuld, wenn wir sagen, es gibt zu viele Menschen. Damit reden wir gegen Gottes Urberufung, wir sollen die Erde füllen, es soll voll werden. Das entspricht überhaupt nicht dem, was so in der Welt gedacht wird. Zurzeit gibt es viele Stimmen, die sagen, ja, lieber weniger, damit nicht so viel CO2 ausgeatmet wird. Ihr lieben Leute, das ist eine Rede gegen die Ordnung Gottes. Gott hat uns berufen, viele zu werden. Der Schöpfer hat gesagt, werdet viele. Es darf voll werden hier. Es darf voll werden. Lauter Menschen berufen zu seiner Ehre. Lasst uns aufpassen, dass wir uns nicht von einem Zeitgeist, der die Ordnungen Gottes nicht mehr kennt, völlig falsche Ideen einpflanzen lassen. Noch ein ganz kurzer Punkt, das überspringen wir jetzt ja leider. Wir sind geschaffen zu einer veganen Ernährung. Das kürzen wir jetzt ziemlich ab, weil das kommt ja dann auch die nächsten Wochen wahrscheinlich. Gott sagt, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Punkt. Vegan. Übrigens auch die Tiere. Auch die Tiere. Und ehrlich gesagt, das stelle ich mir auch schön vor, wenn die ganze Schlachterei ein Ende hat und die das fressen und hauen und stechen. Wir sind tatsächlich von Gott geschaffen und berufen zu einer veganen Ernährung. Aber keine Angst, ihr könnt gern nachher Mittagessen, weil ganz kurz einfach nur, was passiert nach dem Sündenfall? Da ändert sich ja vieles. Die Urkatastrophe veranlasst Gott dazu, eine Notordnung einzusetzen und setzt das Fleisch auf den Speisezettel der Menschen. Das werdet ihr sicher dann hören, nächste oder übernächste Woche. Das ist gut, dass wir Fleisch essen, weil Gott hat es gesagt. Es ist zwar eine Notordnung, das wissen wir jetzt deswegen. Es ist nicht das ursprüngliche, Gott geschaffene, sehr gut. Aber es ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat für diese Zeit der gefallenen Schöpfung, die wir dankbar und gerne nutzen dürfen. Klar können wir darüber diskutieren, wie wir Fleisch produzieren und wie wir Tiere halten, das ist alles keine Frage. Aber uns ausreden zu lassen, dass Fleisch zu essen was Schlechtes wäre, ist auch gegen die Ordnung Gottes, gegen die Notordnung Gottes. Das nur ganz kurz. Letzter Punkt. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Da ist ja diese Stelle, wie der Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte in den Garten Eden, das entbaute und bewahrte, und dann kommt es mit den Bäumen. Was war denn das Paradies? Es war ein von Gott speziell gepflanzter Garten, ein begrenzter Bereich. Gott setzte Menschen hinein. Und da zeigt uns Gott Aspekte, zum Beispiel hier mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir sollen nicht davon essen. Wenn wir davon essen, werden wir des Todes sterben. Das heißt, der Mensch war in den Garten Eden gesetzt, um ewig zu leben. Das war seine Berufung da drin, ewig zu leben. Und wir wissen aus den Berichten aus der Bibel, in Gemeinschaft mit Gott. Gott lief da spazieren, die hatten Gemeinschaft. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Das sehen wir im Garten Eden. Und jetzt das Schöne, der Garten Eden ist nicht mehr. Die Gemeinschaft mit Gott ist nicht mehr. Und jetzt ist es so schön, im Neuen Testament lernen wir, Gott ist treu im ersten Kolosser, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Jesus ist gekommen, wir sind wieder berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Da geht die Tür zum Paradies wieder auf. Wir dürfen wieder Gemeinschaft haben. Wer? Ja, die, die durch den Glauben Jesus in ihrem Herzen haben. Und es ist schön, jetzt springen wir vom 1. Mose ganz ans Ende der Bibel, in die Offenbarung. Da heißt, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie Zugang haben zum Baum des Lebens. Da kommt er wieder, der Baum des Lebens. Im Bericht von der Schöpfung und vom Sündenfall kommt der Baum des Lebens ja auch vor. Und Gott verschließt ja das Paradies, dass der Mensch nicht auch noch komme in seiner Sündhaftigkeit und vom Baum des Lebens esse und ewig leben. Also ganz spannendes Geheimnis um diesen Baum des Lebens rum. Aber er kommt wieder, weil wir sind durch Jesus berufen zur Gemeinschaft mit ihm und es bedeutet auch wieder ewiges Leben mit ihm, ewige Gemeinschaft mit ihm. Und deswegen steht uns eines Tages dieser Baum des Lebens zur Verfügung, dass wir davon essen, dass wir Zugang davon haben und Gemeinschaft mit Gott haben in Ewigkeit. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Urprinzipien, diese Urschöpfung überliefert hast, dass wir das haben, dass wir das Wort Gottes haben, dass wir es lesen können, dass wir eine Quelle haben, an der wir uns orientieren können, wo die Welt um uns herum so laut ruft und schreit und ganz andere Prinzipien uns darlegt, ganz andere Entscheidungen uns vorlebt. Wir danken dir, dass du uns einen Blick gegeben hast auf das sehr gut. Hilf uns, Herr, lass es uns nicht verlieren, lass es uns nicht klein schätzen, dass wir einen Zugang haben zu dem sehr gut. Durch den Heiligen Geist, den du uns gibst, können wir das leben. Wir können geisterfüllt leben in Ehe und Familie, in dieser Welt, als in unsere Berufungen. In unseren Berufungen als Mann und Frau können wir geisterfüllt leben und durch dich wieder zum Ebenbild werden, ebenbildlich würdevoll leben vor dir, so wie du uns geschaffen hast. Das ist möglich. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil du in uns kommst und das in uns machst. Du erneuerst unseren Geist. Stück für Stück verwandelst du uns in Wesen, die wieder dir nachfolgen, die wieder nach deinen Ordnungen leben. Tu das in uns, Herr, dass unsere Familien dadurch gesegnet werden, unsere Ehen dadurch gesegnet werden, unsere Gesellschaft und diese Erde dadurch gesegnet wird. Es braucht Menschen, die geisterfüllt leben in all den Fragen ihres Lebens und sich leiten lassen vom lebendigen Gott. Segne uns heute Morgen, Herr, segne uns und gib uns Kraft und Gnade, so zu leben. Wir danken dir für diese wunderbaren Offenbarungen. Amen.